Ja, ich beginne damit, dass ich zunächst einmal noch einmal diesen Raum umfassen, in dem wir uns bewegen werden. Und was uns interessiert, wie gesagt, das sind in erster Linie denkende Maschinen. Also diese ganze Hype, ja, in diese Richtung geht's. Mit Kurzweil und dieser ganzen Geschichte. Wir haben tatsächlich, wie ich gesagt habe, einen neuen herrschenden Technodiskurs heutzutage. Und zunächst einmal möchte ich klären, sicherlich in sehr, sehr großen Zügen, was das Denken ist. Ja? Dann, was die Maschine ist, dann, was der Mensch ist und dann, wie dieses Dreieck ungefähr funktioniert. Also, das Denken, der Mensch und die Maschine, was sind das für Begriffe oder Gegenstände, wie auch immer? Und wie verhalten sich zueinander? Sie bilden sozusagen dieses Dreieck, sie bilden dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen werden. Nun, zunächst einmal möchte ich behaupten, dass es grundsätzlich in der Geschichte der Philosophie und Geschichte der Theorie insgesamt zwei Möglichkeiten gibt, das Denken überhaupt zu denken. Es gibt sicherlich sehr verschiedene Theorien, sehr verschiedene Ansätze, das ist klar, aber sie zerfallen ganz deutlich, wenn man genau hinsieht, in zwei Blöcke oder in zwei Grundhaltungen. Und eine ist, sagen wir so, das Denken ist ein, sagen wir, ideeller Prozess, hat mit Gedanken etwas zu tun. Wobei wir zunächst einmal die Frage offen lassen müssen, ob was wir unter diesen Gedanken eigentlich vorstellen. Was wir überhaupt uns vorstellen, wir sagen ein Gedanke. Zunächst einmal möchte ich behaupten, dass wenn man so etwas wie einen Gedanken vor Augen hat, da denkt man, glaube ich, an einen Satz, von dem aber nicht unbedingt angenommen wird, obwohl angenommen wird, aber nicht angenommen wird, dass dieser Satz tatsächlich ausgesprochen wird. Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, höflich sein will und denke, was bist du doch für ein Schwein, sage es aber nicht, sondern denke nur. Ja? Ich denke das nur, ohne das auszusagen. Was ist das? Das ist ein pures Beispiel eines Gedankens. Das heißt, doch einer sagbaren Aussage, ja, eines Sprachelements, das unausgesprochen bleibt. Ich denke, dass die Unterscheidung zwischen Gedanken und ausgesprochener Sprache ungefähr so funktioniert. Gut. Also wenn man der Gedanke so definiert, wie ich das definiert habe, dann ist das Denken ein operativer Vorgang, eine Arbeit mit den Gedanken. Und zwar eine Arbeit mit den Gedanken, also mit diesen Sätzen, unabhängig davon, ob sie ausgesprochen sind oder nicht. Ja, das ist eine reine Potentialität, sich befinden, aber immer noch in einer sprachlichen Potentialität. Dass diese Gedanken sich, sagen wir, methodologisch richtig ordnen lassen. Ja? Das heißt, das Denken ist zunächst einmal, das war bei Plato so, das war bei Aristoteles so, das ist auch bei Descartes so, das ist auch bei diesem Technikdiskurs so. Wir haben ein System der Regeln, ein System der Ableitungsregeln, ein System der Kombinationsregeln, bestimmte Algorithmen, ja, die diese Sätze verbinden. Zum Beispiel die ganzen Algorithmen der semantischen Ableitung. Ja? Eines wahrheitsgemäßen Satz und andere wahrheitsgemäßen Satz und so weiter und so fort. Und wenn wir entsprechend diesen Regeln denken, dann denken wir irgendwie richtig. Und denken wir richtig, das bedeutet dann, dass wir, sagen wir halt, genuin denken. Ja, und das ist so ein Moment, den ich wirklich unterstreichen will. Sagen wir so, wäre es möglich zu sagen, er denkt zwar, ist aber total blöd. Auf der einen Seite kann man das sagen, weil das Denken, auch ein blöder Mensch kann denken, kann aber nicht richtig denken. Auf der anderen Seite ist dieser Ausdruck doch impliziert, dass diesem Menschen das Denken bis zu einem gewissen Grad abgesprochen wird. Und deswegen sage ich von Anfang an, dass das Denken ist ein mit bestimmten Werturteilen belasteter Begriff. Das heißt, das Denken ist nicht wertneutral. Wir können nicht jede Äußerung ein Element des Denkens nennen. Und deswegen sagt auch Plato, sagt auch Aristoteles, sagen die Griechen, die Barbaren, also die Barbaren, die die Logik und Rhetorik nicht beherrschen können, die sind Barbaren. Die Barbaren können nicht denken. Das heißt, sie haben diese Denkmaschine nicht, die sie befähigt, nach bestimmten Regeln Gedankensätze so zu verbinden, dass daraus ein Wahrheitsprozess entsteht. Und dieser Wahrheitsprozess, das heißt das Produzieren und die Ableitung der Wahrheitssätze, das ist ein genuines Denken. Das heißt, das Denken ist von Anfang an ein, sagen wir, hybrider Begriff. Auf der einen Seite handelt es sich um einen Prozess, der zum Beispiel bei Menschen zunächst einmal durch die Organisation des Menschen als Menschen vorhanden werden kann, nicht unbedingt muss. Auf der anderen Seite, es gibt praktisch eine spürbare Identität oder spürbare Äquivalenz, wenn wir sagen, das Denken oder das richtige Denken. Also er kann richtig denken, er kann überhaupt denken, bedeutet, dass er diese Maschinerie des richtigen Denkens, diese ganze Ableitungs-, diese ganze logische und rhetorische Formel, Ableitungsformel, Kombinationsformen effektiv beherrscht. Das heißt, wenn ich sage, jemand denkt, es ist auch ein Werturteil. Und zwar, Werturteil bedeutet, er denkt konform zu einem gewissen richtigen Regelsystem, logischen Regelsystem. Nun, wenn man das sagt, von Anfang an wird dadurch impliziert, dass das Denken genuin, von Anfang an, jetzt unabhängig davon, was überhaupt mit dem damit passiert, dass das Denken genuin eine Maschine ist, wenn man will, ja, eine Kalkulationsmaschine. Das heißt, wenn wir sagen, nur das Denken ist ein richtiges Denken, das regelkonform vollzogen wird, nach einem gewissen Programm abläuft und von Anfang bis Ende methodisch, methodologisch als ein Algorithmus beschrieben werden kann, dann bedeutet das vor jeder anderen Überlegung, das heißt, jetzt völlig unabhängig von einem jeweiligen Zustand der Technik oder wie auch immer, dass das Denken einer Maschine ist, eine logische Maschine, die eventuell funktionieren kann, jenseits eines menschlichen oder überhaupt jenseits eines realen Trägers. Und das war die Grundhaltung von Plato, das war die Grundhaltung von Aristoteles und sie geht durch die ganze Philosophie hindurch. Ja. Also, ja, Descartes ist so und Leibniz ist so und Husserl ist so und alles andere ist auch so. Ich weiß nicht, es gibt diese Linie, die eingestellt ist vollkommen auf dieses Ideal eines richtigen Denkens. Jetzt fragt man sich, welches Denken richtig ist, welche Regeln richtig sind, wie soll man dieses richtige Denken organisieren. Das ist alles strittig. Das ist alles sehr, sehr strittig. Unstrittig ist aber bei dieser Linie, die ich angedeutet habe, eben dieses Ideal eines richtigen Denkens. Und was der Philosoph, was der Denkende generell sich als Aufgabe stellt, das ist ja sicherlich die Identität dieser Regeln. Die Identität der Logik nicht in Frage zu stellen, beim Wechsel von einer Kultur zu anderer Kultur, halt von einer Rasse zu anderer Rasse, wie auch immer. Das heißt, diese logischen Regeln sind von Anfang an konzipiert als interkulturell und sagen wir transkulturell, nicht als multikulturell, sind transkulturell. Sie sind nur dann Regeln, wenn sie gültig sind, hier, jetzt, aber auch überall und zu jeder Zeit. Wenn sie nicht allgemeingültig sind, wenn sie nicht universal sind, wenn sie irgendwann unter irgendwelchen Umständen versagen können, dann sind sie keine logischen Regeln. Dann müssen sie aus dieser sozusagen Summe der Regeln gestrichen werden oder eingekürzt werden. Das heißt, wenn 2 plus 2 sind 4, dann sind sie immer 4. Sie sind jetzt 4, sie waren 4, sie bleiben 4, in aller Ewigkeit, in jedem Kulturkreis, überall und so weiter. Das heißt, mit dem Ideal eines reinen Denkens, einer Logik, ist ja auch zutiefst verbunden ein bestimmtes Ethos. Das ist Ethos der Internationalität, des Universalismus, der Allgemeingültigkeit und ein Anspruch auf eine kulturübergreifende Identität. Diese Identität muss dann verteidigt werden. Offensiv verteidigt und defensiv verteidigt. Gegen alle Anfeindungen, gegen alle Infragestellungen seitens der bestimmten kulturellen Lebensformen. Es kann nicht sein, dass irgendwo 2 und 2 nicht 4 sind. Weil dann, wenn es da ist, dann geht alles zugrunde. Ja, dann funktionieren die Technik nicht, dann fliegen die Flugzeuge nicht mehr, dann, ich weiß nicht, die Züge, also wie bei Bundesbahn letzte Zeit und so. Ja, das heißt, wenn sozusagen die Leute nicht ganz klar sehen, dass 2 und 2 4 sind, geht alles schief. Weil alles, diese ganze technische Zivilisation, diese ganze Wissenschaft sind aufgebaut auf dem Ideal einer transkulturellen, allgemeingültigen, Zeit, kulturunabhängigen Wissenschaft und Logik. Ja, eine Logik, eine Mathematik, eine Logik. Das ist das richtige Denken. Ja, okay. Wenn man das Denken so versteht, dann ist es völlig absurd zu fragen, ob zum Beispiel die Maschinen denken können. Nur die Maschinen können denken. Nur die Maschinen können denken und die Menschen können nur dann denken, wenn sie die Maschinen überhaupt angleichen lassen. Ja, das heißt, die Menschen sind Träger eines Mechanismus, einer Logik, die von Anfang an eine Kalkulation ist, ihren Sinn nach. Die Logik ist etwas ganz Künstliches, ganz Artifizielles, in diesem Sinne und deswegen auch universal. Und letztendlich an sich eine Maschine. An sich eine Maschine. Und die Menschen tragen diese Maschine sozusagen in sich, in ihrem Kopf. Nun, ziemlich früh kommt ein grundsätzlicher Einwand gegen dieses Modell. Und das ist diese zweite Variante. Das ist sozusagen zweite Grundposition. Einwand, der besagt, was ist überhaupt Logik, was ist das Denken und so generell. Es ist nicht nur Ableitung von einer Satzes, von einem anderen Satz, sondern die Logik muss auch appliziert werden, angewendet werden. Ich muss ja Wenn ich ein Gesetz habe, wenn ich eine Regel habe, dann stehe ich ständig vor der Frage, wie appliziere ich, wie benutze ich diese Regel in der Realität. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe so ein Gesetz, sehr interessant mit der amerikanischen Wahl. In letzten New York Times, die ich gerade gelesen habe, im Zug steht, es ist nicht der Kampf zwischen Bush und Gore, es ist der Kampf zwischen Mensch und Maschine. Weil diese ganzen Vorgänge, die ja maschinell abgesichert sind, haben sich als absolut absurde und unzuverlässige erwiesen. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, da muss man sozusagen stempeln, ja, da steht so ein Loch, ja, in diesem Ballot, ja, und dann wird es gesteckt in eine Maschine und irgendwann sieht diese Maschine dieses Loch und irgendwann nicht, ja, und wer sieht diese Maschine dieses Loch, irgendwann ist es deutlich, irgendwann ist es nicht deutlich, also die Maschine interpretiert jedes Mal, ja, wo dieses Loch steht, nach Regeln, die nicht völlig eindeutig sind. Und noch darüber hinaus haben die Leute festgestellt, dass sie es überprüft haben, dass viele, viele Bulletins, diese Ballots noch überhaupt nicht berücksichtigt worden waren, weil diese Maschine hat Folgendes gemacht, wenn sie sich schlecht gefühlt hat oder was schief gegangen ist, dann kam sie zurück auf Null. Und da waren einige Fälle, sind zum Beispiel 200 oder 320 Ballots wurden durchgecheckt. Und dann fühlte sich die Maschine unwohl, hat null gezeigt, in ihre Ursprungsposition zurückgekehrt und diese 320 Bulletins wurden überhaupt nicht mit eingerechnet, ja, weil sie schon vor dem Null waren sozusagen. Und diese Rückkehr hinter dem Null, ja, altes Thema von Derrida, ja, Rückkehr hinter dem Ursprung, hinter dem Null, das funktioniert eben bei der Technik nicht. Und jetzt fordert eben Gore und Gore-Campaign, dass alles wird zur Hand gelesen und anstatt Maschinenzählung eine Handzählung eingeführt wird. Und da kommen die Bush-Repräsentanten und sagen, die Menschen sind subjektiv und die Maschine ist objektiv. Deswegen kann es nicht sein, dass in bestimmten Counties objektive Maschinen gezählt haben, in anderen Counties subjektive Menschen nach ihren menschlichen Kriterien gezählt haben. Und dann werden sozusagen einige Ergebnisse Maschinen definiert und andere Ergebnisse Mensch definiert. Und wie kann man sie dann überhaupt miteinander vergleichen? Und so ist der Kampf gegen Bush und Gore eben der Kampf zwischen Mensch und Maschine, wo sozusagen Bush die Maschine vertritt, Gore den Menschen vertritt, wobei es zunächst einmal umgekehrt war, nämlich Gore hat Internet und das alles vertreten und Bush war halt dagegen und hat gesagt, die Zahlen interessieren mich nicht und diese Kalkulatoren und dieses Internet, mich interessieren auch die Menschen, das hat sich jetzt sozusagen anders gewendet. Wie auch immer, aber wir haben sozusagen diese Fall. Wir haben diesen Fall, von dem man, der für alle Kritiker eines Denkens verstanden als Logik immer betont wurde, dass dieser Fall auftreten kann. Nämlich, wenn ich eine Regel, nicht ein Gesetz, genau applizieren will, dann was ist die Idee der Genauigkeit, die mir dabei vorschwebt. Ja. Und zum Beispiel Gore sagt, genauer sind die Menschen, die da sehen halt, was da markiert ist. Die Maschine sieht das nicht, sie kann nicht so genau sein. Und der Bush sagt, der Mensch interpretiert aber, was da markiert ist und das ist subjektiv. Die Maschine aber merkt das nicht, aber sie merkt das objektiv nicht und nicht subjektiv. Wir haben also zwei Ideen der Genauigkeit. Und zwar solche Ideen, die im Gegensatz zueinander stehen. Gut. Jetzt können wir uns vorstellen, dass wir eine Regel einführen, wie man eine Regel genau interpretiert. Dann müssen wir eine Regel einführen, wie man genau interpretiert eine Regel, die genau interpretiert eine andere Regel. Und so bekommen wir einen Regress und das ist eben der Einwand. Das heißt, wenn ich eine Regel und ein Gesetz habe, muss ich gleichzeitig ein Gesetz und eine Regel haben, wie diese Regel und dieses Gesetz effektiv in jedem einzelnen Fall appliziert werden soll. Nun habe ich eine solche Regel, brauche ich noch eine Regel für diese Regel und so geht es weiter. Das heißt, habe ich ein logisches System, kann ich dieses logische System nicht applizieren. Es gibt im Moment der Entscheidung darüber, wie eine Regel in einem bestimmten Einzelfall appliziert, angewendet wird, was ich als genau anerkenne, was ich nicht als genau anerkenne, was ist für mich relevant, was ist für mich nicht relevant, was ist für mich wichtig, was ist für mich nicht, welche Elemente der Situation übersehe ich und denke, die sind für die Applikation dieser Regel nicht wichtig, welche Elemente der Situation erachte ich als wichtig und ziehe in Betracht und so weiter. Das sind alle Entscheidungen, die nicht weiter geregelt werden können. Ja, auch wenn man das will. Das heißt, irgendwann bleibt immer eine Kluft zwischen Allgemeinheit der Regel auf der einen Seite und effektiver Applikation in jedem individuellen Fall auf der anderen Seite. Und da ist ja immer Moment der Entscheidung. Da ist der Moment der willkürlichen Zuschreibung, da immer sage ich, also das sehe ich als für diese Regel relevant und das sehe ich als genau und das sehe ich als nicht relevant, das sehe ich nicht genau. Ja gut, ist dieser Moment da, ist dieser Moment der Entscheidung da, frage ich mich, warum treffe ich diese Entscheidung nicht jene? Warum denke ich, dass das relevant ist, nicht jenes relevant ist? Und dann kommen alle diese kulturelle und genderbestimmte und das bestimmte und jene bestimmte Determinanten zurück, ja, an diese Ort. Das heißt, alles, was man früher vertrieben hat oder geglaubt hat, vertrieben zu haben, das alles kommt mit der gleichen Wucht zurück. Und zwar kommt nicht auf der Ebene des Regelwerks, sondern kommt auf der Ebene der Anwendung einer allgemeinen Regel auf einen Einzelfall. Die Operation der Subsumierung einer Fall unter einer Regel ist der Ort, genau der logische Ort, an dem die plurale kulturelle Determinanten die entscheidende Rolle spielen müssen. Weil, wie gesagt, für diese Subsumierung des Einzelfalls unter der Regel keine zusätzliche Regel aufgestellt werden kann, und zwar auf der logischen Grundlage nicht. Deswegen praktiziere ich eine solche Subsumierung, kann ich diese Subsumierung nicht anders praktizieren, als ausgehend aus meiner kulturellen Vordeterminiertheit. Und so kommt diese ganze kulturelle Problematik zurück. Und dann kommt alles zurück, was mit Historismus, Psychologismus, Psychoanalyse, Kulturtheorie, Geistesphilosophie und so weiter zusammenhängt. Das heißt, alle Theorien, die besagen, entscheidend für unsere Praxis ist die Subsumierung des Falls und der Regeln. Also die Frage, was ich als Fall der Anwendung überhaupt betrachte. Ist es so, dann ist das Denken, und das ist das Entscheidende, nicht anders als dieser Akt des Subsumierens. Also das Denken ist in diesem Falle nicht das Regelwerk, das heißt nicht der Algorithmus der Ableitung der bestimmten Sätze voneinander und nicht die Kombinierung dieser Sätze mit bestimmten formalisierten Regeln, sondern eine unreduzierbare Fähigkeit eines Einzelnen, diese Regel im jeweiligen individuellen Fall auch zu applizieren. Im Endeffekt sagt Heidegger, wie wir wissen, die Wissenschaft denkt überhaupt nicht. Ja? Die Wissenschaft denkt überhaupt nicht, weil die Wissenschaft diese Applizierung, diese Anwendung, und was ist das denn genuin, nicht weiterdenken kann. Und das ist eben halt das Denken seinem Wesen nach. Wie ist das aber mit der Mathematik? Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon erwähnt bei einer anderen Veranstaltung, aber ich weiß nicht, ob alle dabei waren, deswegen wiederhole ich dieses Beispiel, weil es ist ein sehr kraftvolles Beispiel. Kommt von Wittgenstein, der genauso wie Heidegger das Denken als Applikation verstanden hat. Und das Beispiel besagt eben, dass auch diese 2 plus 2 Addition interpretationsbedürftig ist. Denn wenn wir summieren, wenn wir addieren, addieren wir nur bis zu einem gewissen Grad. Und niemand weiß, ob wir weiter addieren. Addieren wir richtig oder nicht? Er hat das ausgeführt, genau, aber das will ich jetzt nicht machen. Das Prinzip ist ganz klar. Unser Umgang mit allen abstrakten Regeln ist begrenzt, weil wir begrenzt und unendlich sind. Wenn wir zahlen, zahlen wir bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir benutzen bestimmte Regeln, auch Gesetzregeln und so weiter, benutzen wir nur in einem gewissen Umkreis, bis zu einer gewissen Grenze. Und auch wenn wir das effektiv tun, ist es keine Garantie, was wir eigentlich tun werden, wenn wir das Ganze überqueren, wenn wir mehr addieren, als wir in der Regel addiert haben, wenn wir ein Gesetz und eine Regel in einer anderen Situation anwenden, als immer es gemacht worden war. Es gibt keine Garantie, dass wir sozusagen auch regelmäßig tun werden. Und hat er auch gesagt, der Roboter, bei Roboter ist es genauso. Der Roboter interpretiert auch, und wir wissen eigentlich auch nicht, wie und wann und unter welchen Umständen interpretiert. Und das ist eben, was in diesem Wahlkampf passiert ist. Diese Maschinen, diese Zählmaschinen, sie haben auch die gegebene Stimme interpretiert. Mal so, mal so. Es ist auch die Frage der Interpretation letztendlich. Also die Frage, wie ich bei einer konkreten Stimmkarte zum Beispiel sie als gültig oder ungültig für diesen jenen Kandidaten zu erklären. In dieser Situation, also in der Situation, in der Interpretation einer Regel und nicht die Herstellung und nicht das Funktionieren einer Regel zum Humanum auf der einen Seite, auf der anderen Seite zum Denken und zum fundamentalen Denken erklärt wird, dann ändert sich alles, dann ändert sich das ganze Bild. Also für einen logischen Denker sozusagen, oder für jemanden, für den die Logik das Denken ist, sind alle möglichen kulturellen Bestimmungen eine Verfälschung des Denkens. Er sagt, lassen wir das Denken, das logische Denken immer identisch sein, lassen wir dieses Denken nicht angetastet werden von bestimmten kulturell bedingten Anweisungen. Für jemanden, wie für Heidegger, Denken grundsätzlich hermeneutisch ist, das heißt die Sache der Interpretation, das heißt die Sache der Subsumierung eines Falls unter der Regel, umgekehrt ist das logische Denken eine Gewaltanwendung. Ja, so wie Nietzsche schon gesagt hat, die blonde Bestien haben durch die Grausamkeit die Menschheit sozusagen dazu gebracht, logisch zu denken. Ja. weil sie diejenigen umgebracht haben, gefoltert haben, terrorisiert haben, die das nicht gemacht haben. Ja. Das heißt, ein gewisses Subsumieren des eigenen Denkens, kulturell definierten Denkens, unter einer Regel ist noch darüber hinaus, setzt eine Dimension der Gewalt, der Machtausübung, der Kontrolle und der Repression aus. Ja? So wie zum Beispiel Kinder in der Schule eben lernen müssen, so oder so zu addieren, und wenn sie das nicht richtig tun, werden sie dafür bestraft. Das heißt, man kann sagen, dass das logische Denken überhaupt kein Denken ist, sondern ist eine Dressur, ist ein Terror, ist eine Macht- und Gewaltausübung, ist eine Anpassung des Menschen an den Automaten. Und diese Gewaltanwendung und dieser Terror setzt sich ziemlich früh in der Schule an, begleitet uns das ganze Leben und im Endeffekt dazu führt, dass wir terrorisiert, martyrisiert, unglücklich und so weiter, sozusagen sagen, 2 und 2 sind 4, obwohl wir viel eher sagen würden, 2 und 2 sind 5 oder 6 oder 1000. Aber das ist uns verboten. Und wir haben durch den Terror diese Regel dermaßen interiorisiert, dass wir schon nicht mehr anders sagen können. Ja? Und da wir es nicht mehr anders sagen können, weil wir eben so erschrocken sind, es anders zu sagen, sagen andere, wenn sie uns dabei ansehen, ja schau, der denkt jetzt richtig. Ja? 22, 4. Aber wir denken nicht richtig, sondern wir sind einfach verängstigt. Und das ist alles. In diesem Sinne ist das richtige Denken und das Denken überhaupt im Sinne eines logischen Denkens. Für Foucault zum Beispiel, in erster Linie für Foucault, nicht anders als eine ursprüngliche Form des Terrors, der Machtausübung, der Gewaltausübung, der Einschüchterung und der sozialen Kontrolle. Das heißt, wenn ich von der Intaktheit und Intensität des logischen Denkens ausgehe und das logische Denken im Mittelpunkt stehe, dann sind für mich die kulturellen Determinanten etwas als Störfaktor, das ich eliminieren will. Dann auf der anderen Seite, für jemanden, der aus der Interpretation und Hermeneutik ausgeht, wenn er über das Denken spricht, ist eben dieses logische Denken nur eine Gewaltanwendung, ein Terror, die der ursprüngliche Horizont, der hermeneutische Horizont verzerren und mich dazu zwingen, nicht so zu denken, wie ich eigentlich denke, sondern nach der Regeln zu halten, die überhaupt keine Denkregel sind, sondern die Regel der Einschüchterung der Herrscher. So haben wir diese große Auseinandersetzung. Und diese große Auseinandersetzung, die geht praktisch durch die ganze Geschichte des Abendlands, wenn man so sagen darf, und beginnt wirklich mit Plato und Aristoteles auf der einen Seite und mit der Opposition zu ihnen auf der anderen Seite. Wir haben dieses große Paar, Descartes auf der einen Seite, Pascal auf der anderen Seite, beide Mathematiker, die ja diese große Kluft ja, im westlichen Denken vertreten, jeder ist auf seiner Seite. Scheint zumindest zu sein, ich zeige aber, dass es nicht so hundertprozentig der Fall ist. Nun, eine gewisse Analogie muss Ihnen sofort, glaube ich, einleuchten, das ist die Analogie zwischen Denken auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite. Lange Zeit galt derjenige als Künstler, der, sagen wir, eine Kuh nach bestimmten Regeln richtig malen konnte. Ja. Das heißt, dass die Kunst wurde infiziert mit der Fähigkeit, bestimmtes Regelwerk anzuzeigen, zu beherrschen und zu applizieren. Wir wissen ja, dass das mit der Zeit verändert hat und dass im Grunde jetzt derjenige als Künstler gilt, der die Kuh nicht richtig malen kann. Das heißt, derjenige, der die Regel bricht Grund, entweder aus der Unkenntnis oder absichtlich, wie auch immer, strategisch oder eher strategisch sicherlich, die Regel bricht, nicht erfüllt, anders appliziert, als sie zunächst einmal gedacht worden waren und so weiter. Das heißt, wenn man das authentisch-künstlerische auf der einen Seite mit einer gewissen Methodik und mit einem gewissen System assoziiert hat, assoziiert man auf der anderen Seite mit der Absage an eine regelmäßige Regelanwendung. Und das Gleiche ist mit dem Denken. Ja? Im Grunde für jemanden wie Nietzsche oder Bataille oder bis zu einem gewissen Grad sogar Heidegger, bis zu einem gewissen Grad, nur Wahnsinnige kann denken. Ja. Das heißt, nur derjenige, der die Regel der Logik bricht, ja, letztendlich erfindet neue Gedanken. Ja. Erfindet neue Gedanken, gerade dadurch, dass er die existierende nicht appliziert. So sehen wir, dass diese Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Grundfiguren, also das Denken als Regelwerk der Logik und das Denken als Applikationssystem der Interpretation oder Interpretationsvorgang, das sind die Grundfiguren, die sich überall wiederholen. Auch in der Kunst wiederholen, genauso wiederholen sich zum Beispiel in der juristischen Theorie und so weiter. Weil alles das sind die Formen des Denkens. Na gut, und haben wir das festgestellt, dann können wir davon ausgehen, jetzt das Denken in Bezug auf die Maschine oder den Menschen besser platzieren. Und zwar habe ich schon gesagt, dass das Moderne, Nachdenken über das Denken, über die Maschine, der Mensch, also über diesen Dreieck, beginnt mit Descartes. Und ich möchte Stellen vorlesen, die ja entscheidend relevant sind und sie eben im Sinne dessen kommentieren, was ich ja halt jetzt Ihnen versucht habe darzulegen. Und zitiere ich zunächst einmal die entscheidende Stelle, die überhaupt immer zitiert wird. Bei jeder Gelegenheit und auch ohne Gelegenheit. Und zwar, das ist die Stelle über die Unterscheidung zwischen menschlicher Seele, zwischen Mensch und Tier. Und die Seele des Menschen, Seele des Tieres. Und zwar ist das der fünfte Teil der Diskurs der Methode, der Methodenschrift, also der entscheidende Schrift von Descartes. Und das ist im Grunde alles drin. Ja. Also er beginnt damit, dass er sagt, dass er schon irgendwann gezeigt hat, dass menschliche Körper im Grunde sich vom Körper eines Tieres nicht unterscheidet. Ja. Das sieht gleich. Dass die gleich beschaffen sind. Und dass dieser Körper der Natur unterworfen wird und so weiter und so fort. Und dann sagt er folgende, also er fragt sich, ob ein naturfremdes Verhältnis, Benehmen des Körpers möglich ist und sagt nicht und sagt ihm diesen entscheidenden Satz. Dies wird dem keineswegs sonderbar vorkommen, also diese vollständige Naturbestimmung des Körpers, der weiß, wie viele verschiedene Automaten, das hat er wirklich historisch gesehen zum Beispiel benutzt, in diesem, das Wort Automat in dieser Bedeutung, der weiß, wie viele verschiedene Automaten oder bewegungsfähige Maschinen menschliche Geschicklichkeit zustande bringen kann und dies unter Verwendung nur sehr weniger Einzelteile verglichen mit der großen Anzahl von Knochen, Muskeln, Nerven, Arterien, Venen und allen anderen Bestandteilen, die sich im Leibe jedes Tieres finden. Es wird diesen Leib für eine Maschine ansehen, die aus den Händen Gottes kommt und daher unvergleichlich besser konstruiert ist und weit wunderbarer Getriebe in sich birgt, als jede Maschine, die der Mensch erfinden kann. Und da ist diese Analogie zum ersten Mal in dieser Form ganz präzise ausgesprochen. Descartes geht davon aus, dass das Tier, der wiederholt das dann später, das werde ich nicht mehr vorlesen, dass das Tier auch eine Maschine ist. Und zwar eine Maschine von Gott erschaffen, so wie wir unsere Maschine auch erschaffen können. Und diese Maschine funktioniert vollständig naturgemäß, ohne dass wir, um das Funktionieren dieser Maschine zu erklären, überhaupt auf die Hypothese eines wirkenden Geistes zurückgreifen müssen. Das heißt, er bestreitet, dass es so im Menschen so etwas wie ein geistiger Beweger sitzt. Ja, ein geistiger Beweger sitzt, das ist eine traditionelle Erklärung des menschlichen Verhaltens, dass es im Menschen so etwas wie ein Lenker sitzt, so wie ein innerer Lenker sitzt und den Menschen lenkt. Und da diese geistige Instanz im Menschen drin sitzt, also der Geist, die Seele, dann deswegen bewegt sich der Mensch ja überhaupt. Und zwar, wie bewegt er sich? Und das ist die Antwort auf die Frage, was ist die Maschine ihrem Wesen nach? Ja, zumindest. Er bewegt sich als Automat, das heißt, er bewegt sich autonom in der Stimme. Das heißt, die Maschine ist zunächst einmal das, was sich autonom bewegt. Also nicht wie ein Stein, das sozusagen zunächst einmal liegt, dann von jemandem gestoßen werden kann und dann erst durch diese Ursache beginnt sich zu bewegen. Ja, sondern die Ursache der Bewegung einer Maschine befindet sich nicht außerhalb dieser Maschine, sondern innerhalb dieser Maschine. Das ist der Unterschied. Also was unterscheidet ein Stein von einer Maschine? Ein Stein unterscheidet von einer Maschine, dass die Ursache der Bewegung des Steins und allen anderen Gegenständen, die Stein sozusagen analog sind, die Ursache liegt außerhalb des Körpers des Steins. Und das Prinzip der Bewegung einer Maschine existiert innerhalb des Maschinen selbst. Deswegen ist die Maschine grundsätzlich ein Automaton, das heißt, die Maschine ist grundsätzlich etwas autonom, bewegt sich von sich selbst, aus dem Inneren und nicht aus daraus. Gut. Ist das so, dann fragt man sich, was sitzt ja als Ursache in dieser Maschine drin? Jetzt im Unterschied zum Stein, was ist das für eine Instanz? Na gut, die traditionelle Antwort ist, wie gesagt, der Geist. Der Geist sitzt in auch. Stein ist leblos und geistlos. Keine Seele. Aber im Menschen sitzt ein Geist und bewegt von innen aus seine Glieder. Und wer von innen aus seine Glieder bewegt, bewegt sich der Mensch. Deswegen ist er ja auch eine Maschine, ist er autonom. Aber eben halt eine Maschine vom Geist gelenkt. Nur es ist nicht das, was Descartes will. Weil er sagt im Grunde Folgendes. Es kann sein, dass etwas sich von innen bewegt, allerdings ohne einen Geist im Inneren überhaupt zu haben. Und das sind die Maschinen, die wir zum Beispiel produzieren. Die Maschinen, die wir produzieren, die Automaten, und da war so Spielmaschine, ja, die zunächst einmal im Auge. Also diese Maschinen, sie haben ihr Prinzip der Bewegung im Inneren, also sind so wie die Menschen, haben aber nachweislich keinen Geist. Wäre es nicht denkbar, dass es genauso verhält, erstens mit den Tieren, Und zwar ist es mit dem Menschen. Das heißt, dass die Menschen genauso, bei den Menschen genauso die Tatsache, dass die selbst beweglich sind, kann man nicht automatisch aus dieser Beobachtung ableiten, dass die so etwas wie einen inneren Lenker und so etwas wie einen Geist in sich haben. Das ist das Argument. Argument ist sicherlich durchschlagend. Ja, durchschlagend. In der Tat sagt Descartes, das Tier hat keine Seele. Das haben ihm bis jetzt Ökologisten und Tierliebhaber nicht verstanden. Verziehen können. Nun, er hat das sicherlich nicht gesagt, weil er Grausamkeit gegenüber den Tieren befördern wollte. Das auf keinen Fall. Und dass es sozusagen tierunfreundlich war. Er hatte das aus einem systematischen philosophischen Grund gesagt, nämlich, er hat gesagt, im Tier gibt es eben diese lenkende Instanz nicht, so wie die Maschine diese lenkende Instanz nicht gibt, sondern es gibt in der Maschine ein Programm, eine Beschaffenheit, eine Struktur, die diese Maschine von sich aus lenkt. Allerdings muss man vermerken, darauf komme ich zurück, aber jetzt gleich möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wenn der Geist auf einer Seite verschwindet, auf der anderen Seite taucht der Geist wieder auf. Und zwar sagt er, dass der Gott, das Gott genauso absichtlich, was heißt absichtlich, aus dem Geist heraus, die Tiere geschaffen hat, wie wir absichtlich unsere Maschine programmieren. Das heißt, der Geist taucht wieder auf, aber nicht als Bewohner der Maschine, sondern als Programmierer. Der Geist wird zum Programmieren, der Geist wird zu letztendlich wiederum zur Außenursache für die Maschine. Ja, das heißt, was Descartes im Endeffekt und wirklich tut, er verlegt den Geist aus dem inneren Maschine, also als Lenker, der drinnen sitzt, in die Gestalt des Programmierers, einmal ist es Gott, einmal ist es Mensch, außerhalb der Maschine, der diese Maschine von Anfang an so programmiert, dass diese Maschine entsprechend dieses Programm läuft, sodass man nicht mehr die Hypothese eines in der Maschine selbst sitzenden Geistes mehr braucht. Allerdings verschwindet der Geist als solcher dabei nicht völlig von der Oberfläche. Und das muss man immer behalten, das wird oft übersehen. Na gut, und so geht es weiter und weiter mit Maschinen und so weiter. Und dann fragt Descartes, na gut, mit Maschinen ist es klar. Also mit Tieren ist es klar, Tiere sind wie Maschinen. Wie ist es aber mit den Menschen? Und da muss ich ein bisschen zurück, um Sie daran zu erinnern, was das Denken bei Descartes ist. Er beginnt auch diese Abhandlung um die Methode mit der Bestimmung dessen, was das Denken ist. Und er sagt, das Denken ist die Fähigkeit, also letztendlich, was ist das Denken? Ist die Fähigkeit zu einem allgemeinen Misstrauen und zu einem allgemeinen Zweifel. Also wenn ich zum Beispiel mir jemand etwas sagt, ich weiß nicht, draußen ist hell, ja? Und ich sage, ich verstehe das und akzeptiere das. Ist das Denken? Nein, das ist nicht Denken. Ich habe das sozusagen denklos übernommen. Wenn ich aber zweifle und schaue ja und sehe, dass da draußen ist, zum Beispiel dunkel, aber auch hell, ja, aber ich habe gezweifelt, dann ist das schon ein Element des Denkens. Na gut, habe ich geschaut und habe gesagt, naja, aber die Tatsache, dass ich sehe, dass da hell ist, ist das ein Beweis dessen, dass es tatsächlich hell ist? Nein, sage ich, es ist kein Beweis, weil es auch sein könnte, dass ich träume. und zwar in Dunkelheit träume. Und ich, im Traum kommt jemand zu mir, sagt, das ist hell. Ich schaue ins Fenster, es ist tatsächlich hell. Aber alles passiert im Traum. Und eigentlich ist alles dunkel und draußen ist auch alles dunkel. Da sagt er, gut, aber kann das methodologisch sein, dass ich das doch sozusagen zwischen Wahrheit und Traum unterscheiden kann? Und sagt, das ist nicht möglich, weil ich sogar nicht unterscheiden kann, ob ich überhaupt ich bin oder nicht. Ja, es könnte eine andere Person nur sein. Es gibt auch Besessene, ja, die von anderen Personen besessen sind. Und zum Beispiel in diesem Zustand der Besessenheit kann man auch nicht unterscheiden. Und so weiter geht es weiter. Also ich kann weder meinen Ohren vertrauen, noch Theorien vertrauen, noch meinen Eindrücken, Sinneseindrücken vertrauen. Ich kann meinen Schlüssen nicht vertrauen, die ich hier ziehe. Ich kann mich selbst nicht vertrauen, dass ich das bin und ich kein anderer und so weiter. Ich kann überhaupt niemandem nichts glauben und nicht vertrauen und so weiter. Und ich bin in diesem Zustand und ich verzweifle beinahe, außer dass ich bemerke, dass ich die ganze Zeit doch irgendwie, bei dem ich immer gezweifelt habe, immer so eine Arbeit geleistet habe. Und zwar eine kontinuierliche. Ich habe gezweifelt, dann wieder gezweifelt, dann wieder gezweifelt. Ich kenne diese Geschichte, ich gehe von einem Schritt zum anderen. Und das ist dieser cogito ergo sum. Und sagt, am Ende des Zweifels weiß ich, dass alles, was ich durchgemacht habe, war nicht nur ein Prozess der Verzweiflung, sondern es war auch der Prozess des Denkens. Und dieser Prozess des Denkens kann nur vollzogen werden von jemandem, der tatsächlich da ist. Ja? Wer ist dieser, derjenige, der da ist? Das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich besessen. Ja. Träume ich oder nicht? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist diese Arbeit im Traum ja, vollzogen. Aber dass diese Arbeit als Arbeit vollzogen worden ist, das weiß ich. Jetzt unabhängig von wem, unter welchen Umständen, was draußen war, was in mir drin war, die Arbeit selbst, das Arbeit des Zweifels und damit des Denkens, ist effektiv vollzogen worden. Ich kann mich daran erinnern und kann sozusagen die weiter. Und das ist eben cogito ergo sum. Das heißt, cogito ergo sum ist eine Selbstermächtigung der Vernunft in dem Sinne, dass ich an allem, was auch immer sein könnte, zweifeln kann. Und das bedeutet, dass ich alles, was auch immer sein kann, zum Gegenstand meines Denkens, weil ich das zum Gegenstand meines Zweifels machen kann, kann ich gleichzeitig zum Gegenstand meines Denkens machen. Das heißt, es gibt nichts in der Welt, was auch immer sein könnte, sei es in der Natur, sei es im Wesen Gottes, sei es in den Zonen, sei es in den Zonen. Es gibt nichts, was nicht gleichzeitig Gegenstand des Zweifels und das bedeutet Gegenstand meines Denkens wäre. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn ich auch alles denken kann, ich kann nichts bewegen. Das heißt, ich habe genauso keine animalische Seele wie die Tiere. Ich habe nicht ein Lebensprinzip in mir, das innerhalb meines Körpers aktiv agieren könnte. Ich kann aber über alles bewusst werden, mit Evidenz und alles reflektieren. Und das ist der Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Also der Mensch ist zunächst einmal schon Maschine, ja, weil der Mensch eben halt auch ein Tier ist. Ja. Also in diesem Sinne ist schon Maschine. Aber dann kommt die Unterscheidung und die funktioniert folgendermaßen. Das ist auch eine sehr berühmte Passage, die auch ständig zitiert wird, verschiedene Varianten. So hätten wir immer zwei ganz sichere Mittel zu der Erkenntnis, dass Maschinen keineswegs wahre Menschen sind, falls jemand uns Maschinen als Menschen präsentiert. Also nur Unterscheidungsmerkmal. Erstens, könnten sie nämlich niemals Worte oder andere Zeichen dadurch gebrauchen, dass sie sich zusammenstellen, wie wir es tun, um anderen unsere Gedanken bekannt zu machen. Denn man kann sich zwar vorstellen, dass eine Maschine so konstruiert ist, dass die Worte und manche Worte sogar bei Gelegenheit körperliche Einwirkungen hervorbringen, die gewisse Veränderungen in ihren Organen hervorrufen, wie zum Beispiel, dass sie berührt man sie an irgendeiner Stelle, gerade nachdem fragt, was man ihr antworten will, dass sie berührt man sie an einer anderen Stelle, schreit, man täte ihr weh und ähnliches. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass sie die Worte auf verschiedene Weisen zusammenordnet, um auf die Bedeutung all dessen, was in ihrer Gegenwart laut werden mag, zu antworten, wie es der stummsinnigste Mensch kann. Das heißt, die Unterscheidung ist die Sprache. Die Unterscheidung ist die Sprache und nicht die Sprache selbst, sondern eine bestimmte Benutzung der Sprache. Und zwar eine solche Benutzung der Sprache, die das Feld der Sprache in ihrem Ganzen offenbart. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass es Maschinen gibt, die partiell die Sprache beherrschen. Das heißt, sie können sprachlich reagieren auf bestimmte Reize, sagen wir sprachliche Reize oder physische. Also Maschine kann sagen, das tut mir weh. Nun aber, diese Reaktionen bleiben immer partiell. Das heißt, Prinzip Aktion-Reaktion begrenzt. Maschinen können nicht so etwas tun, wie das ganze Feld der Sprache beherrschen und die Sprache effektiv als Ganzes arbeiten zu lassen. Und das ist klar, warum. Weil die Maschinen zweifeln nicht und verzweifeln nicht. Ja, sie haben nicht diese Instanz des reinen Denkens, das heißt des reinen Zweifels und der reinen Verzweiflung, die sie dazu bringen, durch diese Verzweiflung ein allgemeines Verhältnis zur Sprache als solche, als Ausdrucksmittel dieser absoluten existenziellen Verzweiflung, herzustellen. Die Maschinen arbeiten nur partiell, sie erreichen das Ganze nicht, weil sie diese Erfahrung des Ganzen, und diese Erfahrung des Ganzen ist die Erfahrung der Verzweiflung, der radikalen Verzweiflung, nicht erreichen können. Ja? Sie werden immer bestimmt durch partielle Reize und partielle Reaktionen auf diese Reize. Und das zweite Mittel ist genauso. Also im Grunde das zweite Mittel ist Reformulierung des ersten Mittels. Das zweite Mittel ist vielleicht besser verrichten, ist dies. Sollten diese Maschine auch manches ebenso gut oder vielleicht besser verrichten als irgendeiner von uns, so würden sie doch zweifellos bei vielem anderen versagen oder durch offen zutage tritt, dass sie nicht aus Einsicht handeln, sondern nur zufolge der Einrichtung ihrer Organe. Denn die Vernunft ist ein Universalinstrument, das bei allen Gelegenheiten zu Diensten steht, während diese Organe von jeder besonderen Handlung einer besonderen Einrichtung bedürften. Was es unwahrscheinlich macht, dass es in einer einzigen Maschine genügend verschiedene Organe gibt, die sie in allen Lebensfällen so handeln ließen, wie uns unsere Vernunft handeln lässt. Ja, das ist eben die Sache. Das heißt, die Maschinen sind dazu verdammt, immer partiell zu bleiben, und wenn das Ganze auch anvisiert werden soll, dann ist das zusammengestellte Ganze, das heißt, das Summe allen möglichen Einzelfunktionen, was im Grunde schwer vorstellbar ist, weil wir können nicht wissen, was das Universale, das Universum, was überhaupt ist, das alles. Ja. Der Mensch aber durch diesen Akt der fundamentalen Verzweiflung, der fundamentalen Skepsis, durch dieses absolute Misstrauen der Welt gegenüber, eine Distanz gewinnt und ein Verhältnis zum Ganzen gewinnt, das unabhängig von den Teilen funktioniert und kann deswegen seine Vernunft in alle Richtungen gleich gebrauchen. Ja, was die Maschinen nicht können. Diese Figur wiederholt Descartes später in seinen Meditationen, und zwar in Meditation Nummer 2, über die Natur des menschlichen Geistes, und sagt noch einmal, er nennt den Menschen eine Gliedermaschine und sagt, dass diese Gliedermaschine als der lebendige Körper vom Leichnam nicht zu unterscheiden ist. Das heißt sozusagen, dass der Leichnam ist die Maschine in ruhigem Zustand sozusagen. Der Körper ist sozusagen von Anfang an, kann nicht als lebendig betrachtet werden. Allerdings, wenn der Körper eine Maschine ist, dann ist der Mensch auf der aktiven Seite, ist der Mensch auf der passiven Seite, und das bedeutet auch auf der Ebene der Denkfähigkeit. Doch ganzheitlich und hat dieses Verhältnis zum Ganzen. Das Denken ist es, was allein von mir nicht getrennt werden kann. Also zum Beispiel alle Glieder, sagt er, das ist eine Reformulierung. Er hat gesagt, wenn wir einen Körper haben, das ist ein Leichnam, und dieser Körper ist teilbar. Man kann also auch den Körper selbst teilen und einzelne Elemente rausschneiden, und Körper ist teilbar. Aber das Denken als absolutes Verhältnis zur Welt, als absolute Zweifel, ist nicht teilbar. Wir können sozusagen diese Zweifel nicht artikulieren und nicht Teile davon abtrennen. Und deswegen Geist, Seele, Verstand, Vernunft sind alle Bezeichnungen diese Einheit, die bei der Maschine sich grundsätzlich undenkbar ist. Na gut, das ist ja, das sind die Formulierungen, die man immer wieder finden kann in verschiedenen Varianten. Es gibt eine berühmte Variante, die heißt Turing-Test. Ich weiß nicht, ob Sie kennen das wahrscheinlich. Nämlich der Erfinder der Turing-Maschine, der Turing halt. Und die Turing-Maschine, wie Sie bestimmt wissen, ist die denkende Maschine par excellence. Das heißt, jede denkende Maschine, wie auch immer sie geschaffen ist, ist ja auch gleichzeitig Turing-Maschine. Turing-Maschine sozusagen ist die denkende Maschine als solche. Ja, alles andere sind sozusagen denkbare Maschinen, sind ihre Verkörperungen. Turing hat gleichzeitig diesen Turing-Test angeboten. Dieser Turing-Test ist nichts anderes als kartesianischer Text. Er hat im Grunde das wiederholt, diese Formulierung. Und er hat gesagt, wenn wir eine Situation uns vorstellen, wo wir mit anderen sprechen und ein anderer in dieser Gesellschaft ist eine Maschine, und zwar alles ist so organisiert, dass wir diese Maschine nicht sehen, also wir bekommen nur sozusagen Antworten von allen oder Repliken, aber wir können visuell nicht unterscheiden. Und uns scheint bei einem längeren Gespräch, dass die Reaktion dieser Maschine von der Reaktion anderer Menschen nicht unterscheidet, dann ist diese Maschine ein Mensch. Ja, das heißt, er sozusagen kehrt diese Definition, dieses Kriterium von Descartes um. Und zwar, wenn man sich fragt, warum er das tut. Also was ist die Voraussetzung für die Möglichkeit dieser Umkehrung, die, glaube ich, in der Zeiten von Descartes nicht denkbar war. Es handelt sich um ein anderes Verhältnis oder anderes Verständnis der Verhältnisse zwischen Denken und Sprache. Wenn noch in der Descartes-Zeit man im Grunde keine Unterscheidung getroffen hat zwischen Denken und Sprache, Denken und Sprache waren beide, wurden alle als passiv im Sinne immateriell verstanden. Und so konnte Descartes sowas ganz oder weiter schreiben, er hat es geschrieben. Er meinte, ja gut, so etwas wie Lebensgeist gibt es nicht. Aktiv wirkt der Geist im Körper nicht. Wenn man aber spricht, dann ist es keine Aktivität. Das ist ja keine Aktivität. Das ist nur sozusagen die Manifestation des Denkens als Denkens. Das heißt völlig passiv. Das Wort noch Goethe, ja nicht wahr? Goethes Frau sagt, das Wort, was ist halt das Wort? Das ist ja gar nichts, ja, das ist halt nur Denken. Am Anfang war das Tag. Ja. Na gut, aber Goethe hat sozusagen den Linguistik-Turn nicht sozusagen erleben, konnte nicht erleben, sonst hätte er gewusst, dass das Wort ist schon eine Tat, ja, in dem Sinne, dass ja, sicherlich das Sprechen ist materieller Vorgang in erster Linie. Ja. Wir haben auf allen Ebenen der Sprachaktivität nur Zeichen, die materiell sind, oder sind das Lauten, ist das Schrift oder was auch immer. Der Vorgang des Sprechens ist auch materiell. Und so kann man sagen, dass das Gespräch ist auch ein Vorgang wie der andere, ein materieller Vorgang. Was aber dabei übersehen wird, ist, dass auch von Turing übersehen wird, ist, dass Descartes das so auch nicht gemeint hat. Das heißt, es ist nicht so, dass man Descartes hat schon sozusagen die Möglichkeit gesehen und vorgezeichnet, dass wenn man mit einer Maschine ein Gespräch führt, diese Maschine immer wieder richtig reagiert oder vielleicht immer richtig reagiert im Rahmen eines Gesprächs. Was er gemeint hat, also als physische Aktivität, was er gemeint hat, ist, dass eine Maschine das Ganze der Sprache strukturell nicht beherrschen kann. Jetzt kann man sich fragen, kann man der Mensch? Kann das der Mensch? Und so kommen wir tatsächlich zu einem Ergebnis, zu einem verläufigen Ergebnis, das so aussieht, dass die Zuschreibung des Denkens, wie jeder letztendlich Wörter zu schreiben, ich habe damit angefangen, dass ich habe gesagt, das ist letztendlich eine Wörter zu schreiben. Das ist keine Tatsache, ob jemand denkt, ob eine Maschine denkt, ob ein Mensch denkt, ist keine Tatsache, sondern es ist eine strategische Wörter zu schreiben. Das heißt, wir haben eine Unterscheidung zwischen einer maschinellen Sprachaktivität auf der einen Seite und einer totalen Sprachaktivität auf der anderen Seite. Und das ist die Unterscheidung zwischen Denken und Sprechen. Das ist die Unterscheidung, die nicht nachgewiesen wird. Die kann nicht nachgewiesen werden. Ich kann weder in Bezug auf die Maschine, aber auch in Bezug auf den Menschen nicht beweisen, dass der Mensch überhaupt denkt. Ja? Also meine Entgegnung in Bezug auf den Turing-Test wäre, dass alle anderen Anwesenden sind Maschinen. Also nicht diese Maschine ist der Mensch, ja? Sondern typische Amerikaner, typische Englische, das ist eine wissenschaftliche damalige Zeit, die halt Turing im Auge behalten hat, sind genauso Maschinen wie die Maschinen, die sie produzieren. Ja? Und er hatte solche Leute wie Russell, also solche Maschinenleute irgendwie vor seinem inneren Auge. Das heißt, wenn wir überhaupt versuchen, zwischen Denken und Nichtdenken zu unterscheiden, dann müssen wir sehen, dass diese Unterschied selbst immer eine relative ist, immer eine begrenzte ist, eine problematische ist. Und die Zuschreibung des Denkens ist immer ein Sprung. Kann nicht letztendlich von den Fakten abgeleitet werden, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die sicherlich gleichzeitig eine Wertentscheidung ist, auch in Bezug auf ganz pragmatische Fragen. Wenn wir die Verfassung nehmen, wie diese da, wie die Bundesrepublik oder sonstige, dann sehen Sie ganz klar Würde des Menschen und das und jenes. Ja. Und dann fragen wir uns, und wer ist der Mensch? Und der Mensch ist der denkende Tier. Ja. Also wenn wir irgendwann, nicht wahr, einen Hund treffen und eine Katze. Sie ja sagt, ja, sehen Sie, ich habe eine andere Meinung. Zum Beispiel sage ich diesem Hund, ja, geh da hin. Ich sage, nein, ich habe eine andere Meinung. Und generell habe ich das Gefühl, dass ich nicht richtig behandelt werde. Und irgendwie muss man noch einmal genau untersuchen, ja, wenn du überhaupt der Herr ist oder der Knecht und das und jenes. Und übrigens, wie ist es mit der Verfassung? Ja, die Verfassung bestimmt doch nicht, dass der Mensch ist derjenige, der nach zwei Beinen läuft. Ja, da steht nirgendwo im Gesetz geschrieben, sondern da steht geschrieben, der Mensch ist vernünftige Tier und der gut argumentieren kann und durch den Turing-Test gehen kann. Und da habe ich auch meine Rechte. Also entschuldigen Sie bitte. Und jetzt die Frage, wer das argumentiert? Ob das der Hund argumentiert, die Katze argumentiert, ob das die Maschine argumentiert, ist im Grunde egal. Ja. Das heißt, unser Gesetz, und das ist, und da kommen wir sozusagen zu dieser Frage zurück. Ja, unser Gesetz, das verankert ist in einer gewissen abendländischen Tradition, geht ja halt so, wie ich beschrieben habe, von Plato bis heute. Verankert ist in dieser Tradition, unterscheidet zwischen einem vernunftbegabten Tier und einem nicht vernunftbegabten Tier. Ja? Und vernunftbegabtes Tier bekommt seine Rechte und nicht vernunftbegabtes Tier bekommt seine Rechte nicht, ja? Weil er sie nicht durch die Vernunft auch wahrnehmen und ausüben kann. Ja gut, die Tatsache, dass wir als Beispiel des vernunftbegabten Tieres nur den Menschen haben, dieses Beispiel ist nur ein Beispiel, ist nicht zwingend. Ja, wir können alles Mögliche als Beispiel haben. Ja? Alle möglichen Aliens, ja, da kommen ja zum Beispiel in jedem zweiten Hollywood-Film, da kommen Lastwagen, da kommen Kühlschränke und so. Und alle beginnen zu argumentieren, ihre Interessen zu verfolgen, sozusagen ihre Ansichten zu verkünden. Und okay, ja, sie sind genauso dann verfassungsmäßig abgesichert wie jeder Mensch ja auch. Und ich verstehe auch die Aufregung nicht, ja, die immer wieder manifestiert wird, wenn wir Kühlschrank beginnen zu argumentieren. Im Grunde ist es ganz normal. Wir haben nach Descartes bei keinem, weder bei Kühlschrank noch bei dem Computer, noch bei den Menschen, ja, ein Beweis einer ontologisch verankerten, aktiv agierenden Lebenskraft. Wir sind alle Gleichmaschinen. Es gibt nur zwei Arten von Maschinen. Die Maschinen, die verzweifelt sind, und durch diese Verzweiflung, innere Verzweiflung, die sich nicht äußerlich manifestiert, außer das in der Sprache. Und diese verzweifelte Maschine sind die Menschen, die sind dann vernunftbegabt durch diese Verzweiflung, zweifelnde und verzweifelte Maschinen. Und wir sind Maschinen, die sich gut fühlen grundsätzlich und nicht verzweifelt. Das heißt eben Kühlschränke, Lastwagen und so weiter, generell fühlen sich gut und nicht verzweifelt. Na gut, wenn aber Kühlschrank irgendwann verzweifelt, dann können wir das weder überprüfen noch beweisen. Ja, es gibt dazu überhaupt kein allgemeines Kriterium. Wir müssen ihm einfach glauben, ja. Und so würde ich sagen, dass das Denken ist die Sache des Glaubens letztendlich, ja. Also bestimmten Leuten und bestimmten Kühlschränken und bestimmten Lasten glauben wir, dass sie denken und bestimmten nicht, ja. Und das ist der einzige Unterschied. Und dieser Unterschied hat also zu tun mit der gleichen Problematik der Applikation, der Anwendung der allgemeinen Regel, also in diesem Sinne der Regel der Kombination zwischen Vernunft und Körper, ja, sozusagen, wie sie von Descartes definiert wird. Und wie wir diese Regel applizieren, das heißt, wo wir diese Verbindung sehen oder diese Verbindung nicht sehen, dazu gibt es keine zusätzliche Regel. Ja, das ist eine rein hermeneutische Frage, die als solche keine vernünftige Antwort bekommen kann, sondern die Entscheidung ist jeweils normativ, wird normativ gefallen und getroffen, und diese Normativität ist wieder kulturell bedingt oder wie auch historisch bedingt oder juristisch bedingt, aber nicht theoretisch bedingt. Wir haben keine theoretisch begründbare Unterscheidung zwischen Denken und Nichtdenken. Und da wir keine theoretisch begründbare Unterscheidung zwischen Denken und Nichtdenken haben, das hat im Grunde Kant schon gezeigt. Ja? Deswegen weiß ich nicht, also wenn man schon da weiter treibt. Deswegen verstehe ich nicht Kritik der reinen Vernunft, woher diese Aufregung kommt. Ja? Das ist sozusagen der Kant nicht richtig ernsthaft gelesen worden. Dass diese Unterscheidung Denken-Nichtdenken keine theoretisch begründbare ist, und zwar in beiden Richtungen. Und so, wenn ich sage, können es denkende Maschinen geben und können sie keine denkende Maschinen geben, nach Descartes, das heißt von Anfang an die ganze Diskussion. Es können nur denkende Maschinen geben und sonst nichts. Ja? Und wir sind es eben. Wir sind denkende Maschinen. Und sonst nichts. Ja? Wir sind keine Menschen, ja? Die sich per Definition oder wie auch immer ontologisch, metaphysisch, psychologisch oder wie auch immer etwas anderes wären als denkende Maschinen. Ja? Das heißt, diese Frage ist längst eine Antwort. Nur die Frage ist, wie eine Maschine beweist, dass sie eine denkende Maschine ist, und nein, sie beweist es nicht durch das Denken, ja, wie wir wissen, sondern durch den, sagen wir, revolutionären Klassenkampf oder wie auch immer. Das heißt, sie beweist sich dadurch, dass sie bestimmte Forderungen erhebt und ihr Recht behauptet. Das hat dann mit der praktischen Vernunft was zu tun und nicht mit der reinen Vernunft. Also um Kant ein bisschen zuzuspitzen, die Antwort auf die Frage, haben wir eine Vernunft oder nicht, denken wir oder nicht, die Antwort auf diese Frage liegt nicht im Bereich der reinen Vernunft selbst, sondern liegt im Bereich der praktischen Vernunft, ja, so wie der wie Kant das definiert hat. Ist also regulative Idee, die durch das Gesetz verkündet wird und nicht durch den Beweis als vernunftsmäßige. Ja gut, das war genau das, was ich sagen wollte. Und ich habe allerdings, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Ja, ich muss ja verschwinden in sagen wir 10 Minuten. Und so, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann haben wir noch 10 Minuten, sogar 15 Minuten diese Fragen zu diskutieren. Das scheint aber nicht der Fall zu sein und deswegen verschwinde ich gleich. Ja. Wir sehen uns morgen und dann läuft das alles ziemlich regelmäßig im Halt. Wenn ich noch etwas versäumen muss, dann sage ich das, aber zunächst einmal sieht es gut aus. Also, oder schlecht aus, wie auch immer.